Ich folge meinem Traum von einem Europa der Zukunft. Ich spreche mit Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst. Was mich besonders interessiert, ist das, was uns zu Menschen macht. Unsere Kreativität, Spiritualität und Sexualität. Ich heiße Gabriel Diakowski und das ist die Geschichte unserer Zukunft.
Man muss sich mal vorstellen, was hier an kollektiver Intelligenz vorhanden ist, wenn wir diese Spezies als gleichwertig akzeptieren.
Das ist Hubert Romberg. Er ist Geschäftsführer der Romberg Holding GmbH und leitet bereits in vierter Generation die Romberg-Gruppe. Romberg steht international für nachhaltiges Bauen und entwickelt unter anderem Wohnsiedlungen auf Wasser oder Hochhäuser aus Holz. Wir sprechen über das Bauen der Zukunft, künstliche Intelligenz und die United Species. Hubert Romberg. Machst du dir Sorgen um Europa? Findest du die Lage im Moment beängstigend?
Ich mache mir Sorgen um Europa, aber ich habe keine Angst. Weil bei allen Schwierigkeiten, die jetzt offensichtlich werden und die kumulativ wirken, das in Europa inneliegende Potenzial nach wie vor enorm ist. Europa an sich ist ein hochattraktiver Ort für Menschen aus der ganzen Welt, die auch was bewegen wollen, die hochintelligent sind, die sagen, diese Vielfalt an einem Ort zu haben, ist grundsätzlich die beste Basis für Kreativität, für Neues, für Veränderung. Und insbesondere die Fähigkeit, zusammenzuarbeiten, zusammenzukommen, gemeinsam wieder Dinge zu schaffen, ist etwas, was Europa eben ausmacht. Wenn man sich überlegt, die Deutschen haben exzellente Ingenieure, das heißt nicht, dass sie die anderen nicht auch haben, aber die einen sind wiederum in Fragen der Energiegewinnung besonders positiv, sag jetzt mal, von der Lokalität, die anderen können mehr Nahrung anbauen, die vielleicht nachhaltig ist. Und wenn wir das alles als Europa als Ganzes sehen und sagen, was würden wir tun, wenn wir dort, wo unsere größten Stärken sind, jeweils das tun, was für alle das Beste ist, ich glaube, dann haben wir alles in Europa. Meine Vision ist, dass das gehoben werden kann, was schon da ist an Kapital, an Sozialkapital, an Humankapital, an intellektuellem Kapital, wenn wir nur lernen, es miteinander zu teilen. Da sind wir schon wieder bei meinem Lieblingsthema. Dass, wenn ich eine tolle Idee habe und ich gebe sie dir, wer hat sie dann? Wir haben sie beide und können was tun damit, ohne dass mir etwas fehlt. Und unsere Mentalität, die ein bisschen offener ist, ein bisschen vielleicht auch sozialer ist, versus der Modelle, quasi China und Co., quasi die totale Vergemeinschaftung und Kontrolle, alles ordnet sich quasi einem zentralen Ziel, das für die Gemeinschaft ausgegeben wird, unter oder die sehr rein kapitalistisch orientierte Geschichte, the winner takes it all, sind beides für sich erfolgreiche Systeme und Europa kann da weder technologisch noch vom Kapital mithalten. Wir haben eine andere Kultur in Sachen auch Risikofinanzierung, aber wir können diese Stärken, die wir eben haben, dass wir viel mehr kollaborative Modelle finden, dem etwas gegenüberstellen, das meines Erachtens erfolgreich ist, weil es schneller ist, weil es innovativer ist und weil es vor allem mehr Lebensfreude bringt.
Du bist in einer der härtesten und materialistischsten Branchen der Welt tätig. In der Baubranche geht es um Stahl, Beton, Grund, Boden.
Ja.
Ich formuliere das jetzt bewusst zugespitzt. Braucht eine Bauwende mehr Spiritualität?
Das Wort Spiritualität ist vielleicht ein bisschen schwierig für die eine oder andere Person, weil es sofort Bilder erzeugt, die vielleicht interpretiert werden als Abwendung, weglaufen. Aber es hat jedenfalls damit zu tun, ich glaube, es braucht ein anderes Bewusstsein. Und das ist der Einstieg. Und für die einen ist es Spiritualität, für die anderen ist es etwas Religiöses, für wieder andere ist es eine Rückbesinnung auf Traditionen, und zwar nicht die alten, ganz alten Muster, sondern auf die Tradition, die was mit Verlässlichkeit, Handschlagqualität, Vertrauen, Hausverstand zu tun haben. Ich glaube, dass das nach wie vor in uns drinnen ist, und dass, wenn wir sehen würden, dass es hier wieder Platz gibt für so etwas, wieder enorm viel Energie kommen kann.
Wir stehen am Anfang einer neuen industriellen Revolution, der KI-Revolution. In der Wirtschaft wird KI-Optimismus versprüht, aber es gibt auch kritische Stimmen, vor allem in Europa. Für wie realistisch hältst du die Vision, dass uns KI gesünder, sauberer und glücklicher macht?
Ich halte das für sehr realistisch. Man muss sich über die Gefahren natürlich im Klaren sein. Man muss sich damit beschäftigen, damit man die Gefahren überhaupt erst wirklich beurteilen kann. Aber andererseits ist es eine irrsinnig tolle Möglichkeit, dass wir uns jetzt auf das besinnen, wo wir wirklich gut sind. Tätigkeiten, die wiederholbar sind, die vielleicht sogar stupid sind oder die gar nicht so für uns Menschen in unserer Kultur und Struktur gemacht sind, dass wir die quasi an mit uns kooperierende Maschinen abgeben und wieder mehr mit unseren eigenen zutiefst menschlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten uns beschäftigen dürfen. Und das ist eine positive Sicht. Es gibt natürlich auch die Kritik, ja, das sind ja programmierte quasi Maschinen und die sind dann quasi seelenlos und unmenschlich. Aber wenn man sich überlegt, dass der Mensch an sich zu 95% programmiert ist, wir wollen das ja nicht wahrhaben, also wir sind seit 100.000 Jahren sozialisiert, der Überlebensmodus, wir hatten Stammeskulturen, wir hatten also verschiedenste gesellschaftliche Organisationsformen und auch über Generationen, wir werden ja geprägt. In der Erziehung werden wir geprägt, in der Schule werden wir geprägt. Das heißt, das sind ja alles Programme. Wir sind zu 95% unbewusst gesteuert, eben aus Programmen, die wir uns selbst als Gesellschaft und Menschheit gegeben haben. Dem stelle ich jetzt gegenüber eine KI, die in Wirklichkeit mittlerweile, wenn ich an ChatGPT-4 oder noch weiter denke, kein Programm bekommt, sondern nur etwas beobachtet. Und aus dieser Beobachtung Schlüsse zieht, im Sinne von, das ist immer eine Mathematik, also ich würde es ja nicht so weit gehen, dass hier das Bewusstsein schon vorhanden ist, aber das Beispiel Go, AlphaGo, das ist schon 10 Jahre alt, wo Google quasi diesen Go-Spieler, diesen künstlichen, gebracht hat und der dann wirklich den weltbesten Go-Spieler besiegt hat, ohne jemals etwas über Go und die Regeln gelernt oder programmiert worden zu sein, sondern ausschließlich Millionen Spiele beobachtet hat. Dadurch auf Lösungen gekommen ist, die letztlich auch zum Gewinnen dieses Duells geführt hat, an die noch nie ein Spieler gedacht hat. Und dieser weltbeste Go-Spieler, der ist niedergekniet, hat gesagt, er hätte niemals glauben können, sich vorstellen können, wie man solche Züge ersinnen kann. So, jetzt sagt man natürlich, es wäre schon ganz gut, wenn es einen Bias gäbe. Nämlich, welche Regeln wollen wir jetzt zum Beispiel Maschinen geben, die so stark in unser Leben eingreifen oder vielleicht sogar überdominant sind? Und das ist eine interessante Frage, weil wir müssen uns zum ersten Mal überlegen, wollen wir überhaupt, dass eine Maschine so verhält, wie wir Menschen uns verhalten? Weil wir müssten jetzt, um sicher zu gehen, der Maschine sagen, also du darfst, achte bitte auf den Planeten. Das dürften wir genau nicht sagen. Weil die käme dann schlagartig zur Erkenntnis, welches Problem hat der Planet heute?
Und?
Okay, also, das heißt, das erfordert eben eine inhaltliche Diskussion und ein Gefühl, und ich finde, das ist das Positive, dass wir uns als Menschen jetzt damit beschäftigen müssen, wie sieht eigentlich gutes Leben auf dem Planeten aus, dass wir einem Dritten der quasi sehr mächtig wird und sehr viel schneller denken kann und arbeiten, handeln kann, das Richtige dann auch bitte tut. Und das ist ein Spiegel für uns, weil wir natürlich feststellen, naja, ein paar Sachen, die wir heute tun, sollte eigentlich die KI nicht tun. Und ich finde, das ist ein guter Prozess.
Was ist mit KI und Ressourcenverbrauch?
KI und Ressourcenverbrauch ist die große Schattenseite. Der Energieverbrauch ist astronomisch. Es werden derzeit sehr viele neue Data Center auf der ganzen Welt, aber auch in Europa gebaut und Standorte gesucht. Und wir beschäftigen uns auch damit. Wobei dort auch völlig klar ist, es geht nur dorthin, wo wirklich eine große Menge an erneuerbarer Energie da ist. Mittlerweile sind diese GPUs wassergekühlt und nicht mehr luftgekühlt, was notwendig ist aufgrund dieser enormen hohen Leistung, was aber auch wieder Effizienz hineinbringt. Letztlich ist es etwas, für das ich nur die Lösung sehe, eben wie es ja angestrebt wird, eben, dass wir auf Basis erneuerbarer Energieträger, die zwar die sogar im Überfluss da sind, diese Anlagen betreiben. Ansonsten ist es ein Problem.
Ich denke an deine Hochhäuser aus Holz oder auch die Wohnsiedlungen auf Wasser, die ihr in Kopenhagen baut. Mit so fortschrittlichen Projekten gestaltest du nicht nur Wohn- und Lebensräume, sondern auch Geschichten und Visionen. Woher nimmst du deine visionäre Kraft? Was treibt dich?
Es fängt immer an damit, dass man glaubt, ein Problem erkennen zu können, das wir als Gesellschaft, als Menschheit haben. Und dann geht es sofort los, wo könnte man in Richtung Lösung gehen. Und dort ist aber die große Gefahr, dass wir sofort in die Lösung von Symptomen gehen und eben noch einmal, zweimal das Warum dazu fragen sollte. Warum machen wir das? Woher kommt dann das? Weil natürlich, welche Treiber haben wir, um nicht nur quasi Symptombehandlung zu machen? Ein Treiber ist das Thema Wachstum. Wir haben einen endlichen Planeten und da muss man kein Nobelpreisträger sein, wenn ich ein geschlossenes, und wir sind ein geschlossenes System, weil außerhalb des Planeten ist quasi minus 170 Grad der Tod. Innerhalb eines perfekten geschlossenen Systems, das nicht wachsen kann, ein endlos wachsendes System implementieren. Das muss an Grenzen kommen. Und die beschäftigen mich jetzt wirklich seit 25 Jahren mit dem Thema Ressourcenverbrauch und ökologischer Rucksack. Das heißt, für jedes Kilo, das ich brauche an Stahl für ein Gebäude, für ein Auto, für eine Maschine, stehen 8 Kilogramm Natur. Das heißt 1:8, obwohl schon so viel recycelt wird. Beim Beton ist der Faktor 5, beim Aluminium ist es der Faktor 28. Für eine Tonne brauche ich 28 Tonnen Natur, die ich bewegen muss. Material, Benzin, alles mögliche. Und beim Kupfer ist es sogar 400 bis 500. Deswegen haben wir auch in unseren Gebäude sind ja unfassbar ressourcenintensiv. Und wenn man den Rucksack noch mit dem Multiplikator dahinter steckt, dann ist es gigantisch. Darum macht es auch Sinn, sich über Baustoffe Gedanken zu machen und sagen, welche Baustoffe sollte ich eigentlich nehmen, die viel kleineren Rucksack haben. Und ich hatte die Hoffnung, beweisen zu können, dass ich das Wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln kann, dass wir trotzdem quasi noch wachsen können, aber dabei nicht der Ressourcenverbrauch steigt. Und das ist unmöglich. Drum bin ich jetzt nach meinem letzten Buch Bauen 4.0, wo es ja darum geht, wie können wir ressourceneffizienter bauen, mit kleineren Rucksäcken, rückbaufähig, nachhaltiger bauen, bin ich mittlerweile der Überzeugung, und das ist jetzt mein Buch, an dem ich gerade arbeite, ist das heißt Nicht-Bauen 0.0. Weil die einzige Möglichkeit, wirklich nachhaltig zu bauen, ist nicht Klammer neu, Klammer zu bauen, sondern eben mit dem, was da ist, umzugehen zuallererst.
Das klingt jetzt alles sehr rational und vernünftig. Wie ist es mit Intuition und Imagination? Bewegt dich sowas auch?
Natürlich. Auch auf die Frage, woher kommen diese Dinge, wenn man neugierig ist oder weil ich eben neugierig auch bin und versuche zu verstehen, auch systemisch Dinge zu verstehen, also Kybernetik wie von Friedrich Fester oder solche Dinge, wie hängen die Dinge zusammen? Weil oft genug wird ja heute ein Problem erkannt, an diesem Problem wird geschraubt und man sieht gar nicht, dass durch dieses Schrauben an dem einen Problem quasi an 4 anderen Stellen auch etwas mit verschraubt wird, was man so gar nicht mitsieht. Und dann ein Rebound-Effekt kommt, den man gar nicht möchte. also da gibt es ja das klassische Beispiel der Klapperschlangen, wie die Engländer noch in Indien waren und dann hatten sie diese Klapperschlangenplage und da hat einer die Weltidee gehabt und hat gesagt, ja, also wir zahlen jetzt einfach 2 Rupien für jede Klapperschlange, für jede Tote, die sie bringen, oder? Damit die Leute möglichst rasch diese Klapperschlangen aus dem Verkehr ziehen, mit dem Ergebnis, dass es noch nie so viele gezüchtete Klapperschlangen im Hinterhof gab. Also einfach, was macht das dann in weiterer Folge?
Ich kenne dich als Visionär und Macher. Viele der Ideen, die du umsetzt, halten andere für verrückt.
Mhm.
Das ist ein steiniger Weg.
Absolut.
Im Rückblick betrachtet, kannst du deine Laufbahn oder deine Karriere als eine Transformation, als eine persönliche Transformation sehen?
Absolut. Und natürlich auch rückblickend weiß man, was ich anders hätte machen können. Dass der Glaube, dass wenn man selbst etwas sieht oder versteht oder für richtig hält, dass das einfach nur logisch erklärt werden muss und dann ist es für alle klar. Das ist natürlich nicht so. Wie schafft man es, dass man die Organisation, in der man eingebettet ist und die man auch mit transformieren möchte, eben die Chance gibt, überhaupt sich mit zu verändern, oder dass man einfach davonfliegt? Dass man auf der einen Seite eben das, was wir schon geschafft haben bis heute, weil wir auch als klassisches Bau- und Bahntechnikunternehmen ja von 50 auf Millionen auf 1,5 Milliarden gewachsen sind mit der großen Komplexität. Dort aber natürlich vieles vielleicht auf der Strecke geblieben ist, wo man hätte viel professioneller machen können und sollen. Das wäre halt auf Kosten der Geschwindigkeit gegangen. Und da hätte man vielleicht einen besseren Ausgleich finden können. Aber es ist ein Transformationsprozess von jedem Menschen selber. Ist wurscht, ob man es die Heldenreise nennt oder als auch für die gesamte Organisation, die sich auch entwickeln darf. Man muss sich vorstellen, 4 Generationen heißt ja, dass da immer wieder neue Dinge gekommen sind, neue Herausforderungen, neue Krisen, neue Technologien. Und darum ist es so wichtig, dass es ja Generationenfolgen auch gibt, weil die eine Generation, die junge, die jetzt dann kommt, die sieht ja auch schon wieder Dinge, die vielleicht ich nicht sehen kann und sagt, du, diese alten Dinge machen wir jetzt vielleicht nicht mehr, jetzt machen wir das, oder? Und das ist die permanente Erneuerung, die aber auch zu einem permanenten Aushandeln und auch Konflikt führt. Und insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie es auch jetzt der Fall ist, wir sind ja auch nicht davor gefeit, dass wir in einem Teilbereich unserer Unternehmung, insbesondere im Bauen, jetzt durch diese Krise schon auch durch die Zinslast unsere Herausforderungen haben und gezwungen sind, uns auch ganz konkret jetzt zu verschlanken, anders aufzustellen, effizienter zu werden, das ein oder andere halt vielleicht zurückzulassen, weil jetzt geht's hier ans Eingemachte wieder eine Zeit lang, oder? Und da fällt dann wieder das eine oder andere unter den Tisch und das gehört genauso dazu, das ist so ein Reinigungsprozess, das ist wie Einatmen, Ausatmen und das ist wie die Amplitude einer Welle. Ja, wenn es das nicht mehr gibt, dann haben wir einen Flatliner und dann ist es quasi die Stasis, der Tod.
Eine kurze Einschaltung in eigener Sache. Ich heiße Gabriel Diakowski und gründe die Geschichte unserer Zukunft als Plattform für einen offenen und ehrlichen Dialog zu unserer Zukunft in Europa. Einen Dialog zwischen den Grenzen, Disziplinen und Generationen. Auf www.dguz.at, DGUZ steht abgekürzt für die Geschichte unserer Zukunft, finden Sie 3 unterschiedliche Abo-Modelle. Vielleicht passt Ihnen ja eines. Die Geschichte unserer Zukunft lebt von Ihrer Unterstützung. Ich freue mich über jeden Abonnenten und jede Abonnentin. Vielen herzlichen Dank und zurück zum Interview. Glaubst du, dass Führungskräfte, die keine Erfahrung mit persönlicher Transformation haben, die Transformation einer Organisation führen können?
Ja, aber eben nur an einem bestimmten Ort und bis zu einem bestimmten Führungsbreite. Also es gibt ja die verschiedenen Bewusstseinsstufen, die von und das hat nichts mit besser oder schlechter zu tun, sondern wo ist jemand grundsätzlich verankert, oder? Ganz unten ist ja die Scham, das ist so ziemlich das niederste Gefühl, und dann die Schuld und dann kommt der Zorn, und der Zorn hat ja schon etwas Positives, weil da kommt ja dann schon die Veränderungsenergie. Also das ist nicht nur, und so geht es halt weiter dahin, und irgendwann kommt dann das kollektive Gefühl, so quasi der Verantwortung für eben viele und dann sogar vielleicht für die Welt, oder? Und daraus kommt ja dann auch der Anspruch, Lösungen zu suchen nach Problemen, die die Menschheit hat. Und es würde keine Firma funktionieren, die jetzt nur Menschen hat, die jetzt irgendwo über diesen Threshold, wie es heißt, oder hinausgegangen sind. Das geht in der Regel durch eine Krise oder so, wo man sich komplett selbst hinterfragen muss, wo man sagen muss, was sind eigentlich meine Muster? Wie wurde ich geprägt? Wie kann ich aus mir heraussteigen, mich von außen anschauen und zu sehen, was da ist, und mit dem zu arbeiten? Das ist der Moment, wo dann Heilung, in Anführungszeichen, eben dieser unbewussten Themen stattfindet. Und das ist ja Qualität, die eine Führungskraft schon haben sollte, weil wenn du mit einem anderen Zugang, was die Bewusstseinsstufe betrifft, Leute führst, die vielleicht sogar noch darüber sind, funktioniert das nicht, weil deren Anspruch an gesehen werden wollen, Klarheit zu haben, Offenheit, ehrlich zu haben, verletzt sein zu können, dürfen, die Stärke zu haben, schwach zu sein. Das sind die, und weil alles andere ist dann noch so im Muster des Egos oder auch der Verteidigung oder der Angst, oder jede Anmerkung, was wir besser machen könnte, wird sofort auf einen selbst als Kritik angenommen, geht in die volle Abwehr. Also da läuft dann sehr viel Energie, geht eigentlich verloren durch Dinge, die es nicht gäbe, wenn wir liebevoll miteinander ehrliches Mitteilen machen, und vielleicht auch im Management. Und das versuche ich jetzt mit den jungen Kollegen, die hier die neue Führung darstellen, klar zu sagen, wir mögen uns so, wie wir halt alle sind. Aber wir sprechen an, was wir nicht gut finden. Und ich glaube, das beantwortet die Frage, dass es in einer Organisation, vor allem natürlich im Leadership oder an der Spitze, diese Qualität braucht, weil sonst diese Leute gar nicht kommen oder vor allem bleiben.
Du verbringst die meiste Zeit deines Lebens in der Zukunft des Wohnens. Wie werden wir denn in Zukunft wohnen? Und wie werden wir mit Tieren zusammenleben?
Also, was jetzt offensichtlich wird, und ich rede jetzt gar nicht über die Ursachen und die Maßnahmen und was jetzt richtig ist hinsichtlich des Klimawandels, was aber offensichtlich ist, dass die Temperatur zunimmt, dass wir Systeme gebaut haben, vor allem Städte, wenn jetzt die Städte hier gebaut haben, die Hitzepole sind und immer mehr werden, und es dort ganz zentral sein wird, einen Lebensraum wieder zu bekommen, der eine Qualität hat, die eben nicht nur wie in Riad quasi, ich bewege mich vom gekühlten Auto ins gekühlte Büro, und das heißt, wir werden wieder viel mehr Grün sehen. Wir werden uns die Stadt als Menschen wieder zurückholen. Was meine ich damit? Der Wohnraum ist ja pro Nase gestiegen bis noch vor einem Jahr. Jetzt stolz ein bisschen, es wird vielleicht auch wieder zurückgehen, also pro Person, Quadratmeter pro Person. Weil früher war es so, die Wohnungen waren viel kleiner, es waren viel mehr Menschen auf engem Raum, aber der öffentliche Raum war ein öffentlicher Raum, der quasi wie das erweiterte Wohnzimmer war. Wir haben uns draußen aufgehalten. Und irgendwann kam natürlich die Mobilität in einer anderen Form, die Straßen, quasi der Raum wurde für den stehenden, also für den ruhenden und fahrenden Verkehr freigeräumt. Da gibt es einen Gehsteig, vielleicht noch ein bisschen, da darfst du dich aufhalten, alles asphaltiert. Das heißt, my home is my castle. Wir dachten dann, okay, also unsere Wohnung ist quasi der Wohnraum und der öffentliche Raum ist halt so, wie er ist. Das geht halt nicht anders. Und ich glaube, das geht halt nicht anders, ist vorbei, dass wir wieder die Frage beantworten werden, wie wollen wir unsere Städte und unsere öffentlichen Räume haben? Und das wird einen großen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir wohnen. Und das bringt mir auch zum Thema Architektur, weil Architektur ist besonders wichtig, vor allem eine hochwertige, schöne Architektur, weil es gibt nichts Nachhaltigeres als wie ein schönes Gebäude, weil das steht ewig. Das heißt, die Menschen werden dieses Gebäude, das sieht man ja auch in Wien, oder, immer wieder erhalten und werden sich daran erfreuen. Es hat einen kulturellen Wert, aber es hat natürlich auch einen substanziellen Wert vom Material. Und darum ist Architektur sehr wichtig, aber nicht nur bezogen auf Gebäude. Für mich ist Architektur der Raum zwischen den Gebäuden. Das kommt oft zu kurz, weil wir kleinteilig planen. Jeder hat so ein Baugrundstück. Auf diesem Baugrundstück versucht er, das Objekt zu maximieren. Logischerweise, es gibt einen wirtschaftlichen Druck. Aber wie sich das jetzt dann auf die gesamte, auf das gesamte Zusammenspiel an diesem Ort, an diesem Platz, an das Sozialkapital, das eben entstehen kann, wenn Menschen sich begegnen, entsteht Sozialkapital. Das hält auch eine Gesellschaft zusammen. Und ich bringe schon sehr lange und immer wieder das Beispiel, man kann heute auch als Architekt oder als Projektentwickler, die meisten sind sich aber dessen eben leider gar nicht bewusst, ein Gebäude so planen, dass sich eben, nämlich mit Gängen, mit Stiegenhäusern, mit Vorplätzen, was immer, dass sich Menschen die nächsten 100 Jahre, und das betrifft Kinder, alte Leute, was auch immer, die dort aufwachsen, entweder mehr begegnen, sich anschauen, guten Morgen sagen, was auch immer, oder weniger. Rein aus der Anordnung und der Logistik, die sich daraus ergibt. Allein wenn man hier ein Bewusstsein dafür entwickelt, zahlt man entweder ein in die Gesellschaft, in Sozialkapital oder genau nicht. Und jetzt komme ich nochmal zur künstlichen Intelligenz, warum ich glaube, dass in mancherlei Hinsicht eine KI-Architektin wesentlich bessere Qualität liefert als ein Mensch, was das betrifft. Weil ein Mensch kann diese 100 verschiedenen, total sinnvollen Argumente und Dinge, die es zu berücksichtigen gibt, gar nicht alle am Schirm haben. Auch nicht, wie das interagiert. Es braucht dann ein Zusammenspiel. Am Schluss ist es das Menschliche, das es ausmacht, wie es dann letztlich in die Umsetzung kommt und was davon drin ist. Aber den Vorschlag zu machen, auf dieses unglaubliche Wissen, was macht uns als Gesellschaft aus, was hält uns zusammen, was, das ist etwas, das ist vorhanden und das kann man jetzt nützen. Und zwar jeder. Eine junge Absolventin, die erst 2 Jahre Erfahrung hat in der Architektur, kann auf dieses Wissen zurückgreifen. Und das ist faszinierend.
Und wie werden wir mit Tieren zusammenleben?
Ja, ist ein interessantes Thema. Ich habe, nachdem ich ja das Thema Kollaboration und Plattformen und Wissen teilen und Vertrauen ja meine Vision für das Unternehmen, für die Wirtschaft, für ganz Europa ist, diese Fähigkeit, wenn uns das gelingt, dass wir sagen, wir Europa, wir teilen, was wir können, untereinander, alle Länder, alle Firmen, weil wir ja nicht Wettbewerber sind zum Teil, vor allem in unserer Branche. Warum soll ich mein Wissen nicht mit einem Spanier teilen? Der wird mir nie einen Bauauftrag wegnehmen. Lauter, und dann gibt es 1000 Beispiele. Ja, wir haben Angst, dass man uns das wegnimmt, aber das betrifft vielleicht nur 5 oder 10%. Und jetzt haben wir diese Macht von Wissen teilen, die viel schneller lernen lässt. So, und jetzt komme ich zu den Tieren. Meine These, deine These, ist, wir werden die globalen Herausforderungen im Sinne der Natur, der Lebewesen, des Menschen, des Wohlstandes nur dann lösen, wenn wir alle an der Lösung mitarbeiten. Und jetzt ist es möglich, heute kannst du ja einen Agent, das ist quasi ein Chat, ein Custom Chat GPT, was immer, kann sagen, du bist ein Wissenschaftler, der sich mit dem beschäftigt, zum Beispiel ab dem Zeitpunkt agiert quasi ChatGPT als dieser Wissenschaftler, greift auf das Wissen durch und kann so mit mir reden. Ich könnte aber auch sagen, du repräsentierst die Spezies der Ameisen. Und du repräsentierst die Spezies der Fische. Und du der Bienen. Und es gäbe quasi eine KI, die jeweils diese Spezies vertritt, alles, was die ausmacht, wie sie funktionieren, die Interaktion mit anderen. Und ich habe ein großes Parlament, ich sage immer die United Species, nicht die United Nations. Und wir haben eine Fragestellung und sagen, so, das ist das Problem, das wir haben. Wie bringen wir das CO2 aus der Luft, möglichst nachhaltig, ohne mit möglichst wenig Technologie, möglichst schnell. Oder eine andere Frage, wie bringen wir das Mikroplastik aus der Welt, das uns auch alle natürlich mittelfristig fertig macht. Dann könnte hier die Vertreterin der Ameisen sagen, wenn die Bäume mehr von dem produzieren würden, hätte ich mehr von diesem Stoff und dann könnte ich mehr das tun. Und dann sagt der Nächste das. Das heißt, man muss sich mal vorstellen, was hier an kollektiver Intelligenz vorhanden ist, wenn wir diese Spezies als gleichwertig akzeptieren. Und es gibt einen Vertreter der Menschen und jeweils einen Vertreter der anderen Spezies, inklusive Bäume zum Beispiel. Und die würden Fragestellungen bekommen. Da kommt Innovation, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Bionik-Prozesse, wir haben ja heute schon Bakterien, die Plastik essen und lauter so Dinge. Und das ging ja alles viel schneller. Sie haben ja heute auch in der Forschung der Medizin, können sie ja deswegen um so viel schneller sein, weil sie ja quasi nicht mehr alles versuchen müssen, sondern weil der Versuch quasi theoretisch durchgespielt wird. Und dort sehe ich jetzt einen anderen Zugang der Wertschätzung der anderen Spezies, weil wir bringen die ja um. Das Problem ist ja, die Extinction Rate ist ja so hoch von Spezies, die wir nicht einmal kennen, dass wir jetzt als Menschen einfach veranstalten. Wir wissen aber nicht, ob wir die Spezies X in 10 Jahren vielleicht genau für sowas brauchen würden, aber dann ist sie weg. Und darum sollten wir das beschleunigen und darum sehe ich hier einen großen Vorteil wieder auch. Tiere, Menschen, Maschinen gemeinsam zur Lösungsfindung zu vergattern.
Ich habe deinen Newsletter abonniert, den Raumbergletter. Mhm. Letztens habe ich mich wieder bei deinen Lese- und Podcast-Tipps verloren und bin wieder einmal auf den Transhumanismus gestoßen.
Ja.
Für alle, die das vielleicht nicht am Schirm haben, der Transhumanismus ist die mächtigste Vision im Silicon Valley. Die Leute, die unsere Teslas, iPads, ChatGPTs entwickeln, träumen davon, dass wir unsterblich werden, dass wir uns zu digitalen Wesen programmieren, unser Bewusstsein hochladen und das Weltall besiedeln. Was hältst du von dieser transhumanistischen Vision? Ist es in deinen Augen eine Utopie, eine Dystopie oder eine Technoreligion?
Es ist eine in der Natur und damit auch in den Menschen inneliegende, nicht kontrollierbare und auch notwendige treibende Kraft, die ist einfach da. Die lässt sich auch nicht einfach abstellen. Was wir tun sollten, ist, dass wir uns bewusst, also dessen absolut bewusst sind, es bewusst beobachten und bestmöglich mit den uns wichtigen Werten auch versehen, diesen Prozess. Aber der Prozess an sich ist nicht aufzuhalten. Das ist die, man hätte ja auch sagen können, warum haben wir, das war ganz schrecklich, warum haben wir begonnen mit diesem professionellen Ackerbau, weil das hat ja erst die Gesellschaftsstruktur in dieser Form ermöglicht. Das hat zu den Städten geführt, das hat zu diesem Wahnsinn geführt. Dann kam die Industrie, oder? Also de facto hätte man überall Stopp schreien können, um den quasi Zustand, der einfach noch natürlicher wäre, zu erhalten. Und das ist nicht möglich. Jetzt bin ich jetzt nicht jemand, der gerne einen Mikrochip in meinem Gehirn hätte. Würde ich nicht wollen. Strebe ich nicht an. Unendliches Leben strebe ich nicht an, weil es gibt irgendwo eine physikalische, ich sag jetzt mal, Grenzlebensdauer von 120 bis 130, wo man dann nicht mehr einfach, wo die Möglichkeit des Reparierens irgendwo endet. Aber es gibt auch andere, die sagen, es gibt das sogenannte Longevity Velocity, nennt man das. Das heißt, jedes Jahr schaffen sie es, neue Dinge zu erfinden. Nämlich jetzt gibt es die ersten Nanobots, schon die Krebszellen quasi direkt adressieren und so weiter. Das heißt, jedes Jahr steigt die Lebenserwartung um 6 Monate zum Beispiel. Sobald das mehr wie 12 ist, ist der Fall klar, oder? Und es gibt Leute, die sagen, du musst also gesund nur mehr die nächsten 10 Jahre überstehen, dann hast du nochmal 50. Aber, und das wird wieder, und da fällt mir immer der Film In Time ein, wer den nicht kennt, den würde ich dem mal empfehlen, oder? Das ist einfach ein Gleichnis irgendwo. Das werden halt auch nicht wieder alle können. Und die Welt wird in ihrer, jetzt kann man sagen, Ungerechtigkeit oder auch Struktur sich nie grundsätzlich verändern, egal was für Utopien wir da drauf packen. Das heißt, es wird natürlich wenige geben, die das volle Überlebensprogramm in Anspruch nehmen können und andere, die vielleicht ein bisschen und so weiter. Dabei würde es schon reichen, also mittlerweile ist klar, dass die größte Todesursache von allen sind die Medikamente. Ich weiß gerade eine Studie aus Amerika. Das heißt, de facto ist dieses totale Versorgen zur Symptombekämpfung mit ich weiß nicht was, was noch ganz viel anderes in den Körper natürlich reinbringt, in Summe eigentlich das Problem und nicht die Lösung. Und also dort könnte man auch ansetzen oder bei Ernährungsthemen. Also der technologische Teil wird weitergehen. Es wird medizinische Behandlungen geben, die genau abgestimmt sind für dich. Die Frage ist, was werden Menschen dann tun, wenn man sagen kann, du kannst dich jetzt quasi impfen gegen Krebs? Würdest du das tun? Ich momentan tendenziell eher nein, weil um das zu erreichen, musst du natürlich so massiv in die Software eingreifen, wo man natürlich nicht weiß, was macht das sonst noch. Also man braucht am Anfang die schon sehr mutigen. Man muss eigentlich auch froh sein, dass es Leute gibt, die mit wahnsinnig viel Geld Milliarden, weil sie ja zig Milliarden haben, stecken sie halt auch 5 in das hinein, damit sie selbst länger leben können. Und das ist total positiv, weil das bringt natürlich verschiedene Forschungszweige extrem schnell nach vorne. Also von dem her ist es abzusehen, dass wir da ganz interessante Sachen sehen. Aber nochmal zurück auf den Mikrochip im Kopf. Der blind ist, der baut ihn sich gerne ein, wenn er danach sehen kann. Also das sind immer eine Frage der Perspektive, oder? Also oft eine Person sagt, na, also das möchte ich gar nicht, das muss man verbieten, oder? Und dann sage ich, erklär das bitte dem, der blind ist, aber dann sehen könnte. Wenn er einen Mikrochip im Gehirn hat, das mit dem Gehirn, mit den Synapsen verbunden wird. Eine moralische Frage, die immer schwierig ist.
Ich weiß, dass du deine Führungsrolle sehr ernst nimmst, dass du dich mit Conscious Leadership, mit Vertrauen, Selbstbewusstsein beschäftigst. Was kannst du jungen Menschen, die gerade erst ein Bewusstsein dafür bilden, dass sie und wir selbst die Autoren unserer Zukunft sind, was kannst du diesen jungen Menschen empfehlen oder als Ratschlag auf ihren Weg mitgeben?
Ja. Sicher Vertrauen in sich selbst zu haben, authentisch sein, halte ich für die mittlerweile für die absolut höchste Qualität, die auch Lebensqualität und letztlich die zu Lösungen führt, zu Gemeinschaft führt, zu Wachstum führt. Authentizität heißt ja nichts anderes wie sein zu können mit dem, was jetzt gerade ist.
Und woher weiß ich, dass ich authentisch bin?
Wenn du Emotionen hast und sie zulässt, sie nicht wegdrückst, was wir oft tun. Also irgendjemand sagt was, das fühlt sich nicht gut an. Entweder gehe ich sofort in die Offensive oder ich flüchte oder ich drück's weg, tue so, als ob ich nicht gehört habe. Sondern einatmen, ausatmen, sage ich immer. Das sind die 2 Dinge, die man sich immer schenken sollte. Das schafft ihr einfach diese 2 Sekunden, oder? Tief ein- und ausatmen. Schauen, was da ist und dann mitteilen, oder? Wenn du mir was sagst, das tut mir jetzt weh. Aber ich find's gut, dass du es sagst. Dann habe ich nochmal Zeit, dass wir mit dem jetzt sein können. Und dann bin ich authentisch gegenüber dir, oder? Und das ist in der schnelllebigen Welt natürlich ganz schwierig, dann kriegen wir nur einen Ausschnitt und das ist das Nächste, was ich als Tipp geben würde, Social Media wirklich, also nicht ohne, geht nicht, aber zu begrenzen, ganz klar, wo ich sage, 1 Stunde oder 2 und sonst nicht, weil wir dort eine permanente Bombardierung haben, unser chemisches System permanent getriggert wird, weil sie sind ja perfekt, diese Algorithmen sind ja perfekt gebaut, dass sie unser Dopamin und unser Serotonin bespielen und wir ja immer in dieser Aufmerksamkeitsökonomie getriggert werden. Oder? Das Wertvollste, was jeder Mensch hat, vor allem auch junge Menschen, ist ihre Aufmerksamkeit. Unser Verstand ist ja ganz, ganz tückisch, weil der möchte ja immer, dass alles so weiterläuft. Das Gehirn ist ein absolutes Energiesparwunder, zum Glück, sonst hätte man es gar nicht geschafft bis hierher. Was dazu führt, dass wir Dinge, die wir schon kennen, gar nicht mehr prozessieren, also verarbeiten. Auch sehen wir nur Dinge, die wir einordnen können, andere Dinge werden ausgeblendet, weil das Spektrum so groß wäre, wir könnten es gar nicht verarbeiten. Und jetzt ist es schon schwierig, das, was wir denken, und was wir uns einreden, das steuert im Prinzip dann auch, wie wir unsere Umwelt erleben. Darum ist es so wichtig, eine positive Haltung zu haben gegenüber einem anderen Menschen, gegenüber den Lebewesen, gegenüber der Welt, auch gegenüber sich selbst. Das ist ein bisschen mein Thema gewesen, oder? Selbstliebe. Schwierig bei mir. Musste ich lernen, bin ich gerade dran. Weil wer sich selbst nicht liebt, der erwartet natürlich auch, dass andere ihn nicht lieben müssen und lieben. Dann Liebe für Leistung ist auch ein Thema, mit dem wir natürlich alle bis zu einem bestimmten Grad aufwachsen. Insbesondere, wenn man in so ein Umfeld hineinwächst, wo alle dich irgendwie beobachten. Und das sind Sachen, die möglichst früh anzuschauen, vielleicht auch mit jemandem teilen, ja, mit professionell zu teilen, Freunde zu haben, mit denen man offen über sowas sprechen kann, mit denen man auch darüber reden kann, wie man am nächsten Wochenende wieder, keine Ahnung, was für ein Blödsinn wir machen, ist auch wichtig, ja. Aber eben auch das andere, oder? Mit wem kann ich wirklich hinsitzen und sagen, wie geht's mir gerade mit dem oder auch mit dir? Und Und das ist das, was und Lesen natürlich, das kommt auch viel zu kurz, mit so viel spannende Dinge zu lesen, auch Podcasts und Video. Ich folge halt dann einfach manchmal auch bestimmten Leuten. Ich verwende ja Insta weniger, um selbst groß zu posten oder so, sondern weil es für mich ein Feed-Kanal ist von Dingen, die ich abonniere, die mir immer wieder erinnern, in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel ist in diesen Themen, Bewusstsein, bist du ganz bei dir oder bist du wieder einerseits, andererseits verschiedenste politische und inhaltliche Spektren zu haben, also wirklich ich hab alles mögliche, von ganz links bis auch ganz rechts jetzt nicht, aber sehr konservativ, sehr down-to-earth Naturthemen bis zu High-Tech, und diesen Mix braucht es einfach, weil man immer wieder eine andere Sicht auf die Dinge kriegt. Und das ist mir wichtig, jungen Menschen auch mitzugeben. Seid offen und gleichzeitig kritisch. Also glaubt's nicht alles. Und das, was so schnell erklärt wird und wo ganz viele oder wo alle glauben, das würde ich genau nicht tun in dem Fall.
Das nehme ich mir auch zu Herzen. Vielen Dank dafür, dass du gekommen bist. Danke für das Gespräch.
Ich hoffe, wir konnten Sie inspirieren und bis zum nächsten Mal.